Orange im Dialog, der Politik-Podcast mit Gregor Voth. Nah an den Menschen, klar in der Sache. Orange im Dialog. Reinhören, mitdenken, mitreden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Orange im Dialog, unserem ja mittlerweile bekannten Freie Wähler Podcast. Und heute mit einem neuen Gast, einem neuen Thema. Wir richten unseren Blick auf die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Und mein Gesprächspartner heute ist Karl Kessner, der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Mecklenburg-Vorpommern. Sei gegrüßt, Karl.
Hallo Gregor. Schönen Dank, dass das geklappt hat.
Immer gerne, weil das ist ja eine sehr spannende Sache, was momentan im Nordosten Deutschlands vor sich geht. Wenn man auf die Umfragen guckt, wird das eine sehr spannende Landtagswahl und die Freien Wähler wollen auch kräftig mitmischen. Und meine Frage ist, seid ihr gut vorbereitet?
Ja, also wir sind noch in den Vorbereitungen, ne? Unsere Programmatik ist noch in der Abstimmung und in der Erarbeitung. Das ist natürlich bei einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern natürlich eine kleine Herausforderung, weil man dann im besten Falle immer digital zueinander findet. Und das sieht dann so aus, dass man sich verschiedene Entwürfe immer hin und her schickt. Also es ist halt schwer zu organisieren, alle an einem Ort zusammenzubekommen. Wir nehmen immer so die Autobahn 19 bei uns im Land. Das ist immer so genau die Mitte und an der orientieren wir uns immer für Treffen. Deswegen versuchen wir vieles digital und fanmündlich abzuarbeiten, wollen aber trotzdem alle gerne mitnehmen.
Ja, das hört sich nach der richtigen Herangehensweise an, alle mitnehmen, sowohl bei unseren Mitgliedern als auch natürlich bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist ja der Politikstil der Freien Wähler. Willst du uns denn schon ein bisschen was verraten, was programmatisch auf uns zukommt? Oder ist das alles noch so hart in der Abstimmung, dass wir da nicht einen kleinen Blick reinwerfen können?
Die großen Überschriften, denke ich, sind klar, ne? Also was natürlich für mich als hauptberuflicher Feuerwehrmann und früherer Soldat natürlich im Fokus steht, ist natürlich die Sicherheit im Land auch. Und damit meine ich nicht nur Drohung von irgendwelchen Radikalen oder irgendwas, sondern einfach die gefühlte Sicherheit muss auch wieder besser werden. Ne? Ich bin da Gott sei Dank einer Berufsgruppe anhängig, der man noch am meisten vertraut. Feuerwehrleute stehen noch gut im Kurs. Die Polizei hat da leider in den letzten Jahren viel federn lassen müssen, obwohl das gar nicht unbedingt selbstverschuldet ist, sondern vieles einfach ja, politisches, verwaltungstechnisches Verschulden. Ich weiß nicht, ob ihr die Skandale bei uns mitbekommen habt. Die Diensthandys der Polizei mussten alle ausgetauscht werden, weil die dann doch nicht so abhörsicher waren. Der Vor- oder der Direktor von dem Landesamt für Aufgaben der Polizei, der wurde munter durchbefördert, obwohl er eigentlich gar kein Polizist ist, sondern Jurist und wurde unterfristig befördert. Und die ganzen Kollegen im mittleren, gehobenen, höheren Dienst der Landespolizei guckten in die Röhre bei Beförderung. Also da muss ich schon viel tun. Das Schöne ist ja, in Mecklenburg-Vorpommern sind wir, also das mag natürlich die eine Regierungspartei von uns nicht so begrüßen, aber wir sind ja mittlerweile, je Einwohner gerechnet, das Bundesland, was die meisten Soldaten auf sich bringt. Und das ist natürlich einerseits für die strukturschwache Region hier natürlich, ne, man kann von Standorten der Bundeswehr profitieren. Allerdings ist die Bundeswehr auch aus meiner Sicht ein sehr guter Arbeitgeber. Ich habe auch 13 Jahre lang mein Gehalt von der Bundeswehr bezogen, also da haben wir Glück, dass wir besonders auf unserer Küstenlage mit der Marine halt viel für unseren ländlichen Raum tun können. Ländlicher Raum ist auch so ein Stichwort. Finanzausgleichsgesetz trägt vielen Gemeinden negativ zu. Übertragener Wirkungskreis ist auch so ein Wort, wo sich bei vielen von uns die Nackenhaare aufstellen, dass Aufgaben vom Land, vom Bund übernommen werden müssen in den kleinen Gemeinden, die kleinen Gemeinden aber chronisch knapp bei Kasse sind. Also da gibt es viel zu tun, Konnexitätsprinzip.
Ja, ich glaube, das ist auch wirklich strukturelles Problem. Das haben wir ja bundesweit, dass Städte und Gemeinden so hart unterfinanziert sind, dass man vor Ort im Grunde nur noch Mangelverwaltung machen kann und gleichzeitig eben diese Aufgabenmehrung, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat. Alles, was in Berlin oder in der Landeshauptstadt beschlossen wird, wird im Grunde vor Ort ausgeführt mit einem riesigen Personalmehraufwand. Und ja, der Scheck kommt nie. Das ist dieses Thema Konnexitätsprinzip. Also das ist total wichtig, dass ihr das auch in der Landtagswahl adressiert, weil das ist die große finanzielle Ungerechtigkeit.
Das auf jeden Fall, aber auch, wer sich hier mit welchen Federn schmückt. Na, also das Ganze, auch unabhängig von Wahlen, kann man im ganzen Land lesen, wir haben die kostenfreie Kita geschaffen. kostenfreie Kita ist eine super Sache, keine Frage. Ne? Also ich bin da auch froh. Am Ende zahlt die Rechnung aber wiederum die Gemeinde oder der Landkreis. Ne? Also das, was halt vom Land nicht reicht an Kosten. Und wenn ich aber halt mehr Kinder habe, die ich in einer Kita betreuen muss, dann muss das halt geschehen. Und das ist einmal Grundversorgung, die eine Gemeinde anbieten muss. Und da, ich bin auch Stadtvertreter bei mir in meiner Heimatstadt, da gehen wir natürlich als allerletztes ran, ne? Da was zu streichen. Demografischer Wandel ist auch so ein Thema, gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind halt ländlich geprägt und die noch in den ländlichen Regionen bleiben, werden immer älter. Gestern gerade bei mir in der Nähe ein Feuer in einem Haus, wirklich in einem sehr entlegenen Ort. Gott sei Dank waren da die Angehörigen in der Lage, den Menschen, der dann noch im Gebäude war, zu retten. Das ist halt einfach, was so mit unserem Land einhergeht. Die Dörfer werden immer kleiner an Bevölkerung und die Bevölkerung in den Dörfern wird immer älter. Und trotzdem möchte man denen ja die gleiche gesundheitliche Versorgung, sei es vorklinisch, also mit dem Rettungsdienst oder mit der Krankenversorgung, als auch mit dem Krankenhaus selber zukommen lassen.
Ja, absolut. Sonst ist das ja auch ein sich selbst verstärkender Effekt. Wenn die Versorgung nachlässt, dann lässt die Bevölkerung noch stärker nach. Also wenn man möchte, dass der ländliche Raum bewohnt bleibt, dann kann man nicht die Infrastruktur zurückbauen, nur weil jetzt weniger Menschen da sind. Im Gegenteil, wenn man Menschen wieder dazu bringen will, dort zu wohnen, dann muss es ein gutes Angebot geben.
Ja, und Infrastruktur ist halt auch so ein Stichwort, was du gerade gibst. Also unsere Ministerpräsidentin, ich habe es gerade noch gesehen, hat sich jetzt dafür gefeiert, dass halt von unserer Landeshauptstadt nach Hamburg zu euch in eure Richtung dann doch mal wieder ein ICE fährt. Na, also wir haben jetzt im Mai sollte dann die große Baumaßnahme zwischen Hamburg und Berlin enden, die sogenannte Generalsanierung der Bahn, was auch eigentlich wieder eine Mogelpackung ist. Ne? Also ich habe viele im Bekanntenkreis, die bei der Deutschen Bahn arbeiten, also Generalsanierung würde ja der ein oder andere verstehen, wir machen da alles komplett neu, aber das ist auch nicht so. Ne? Also jetzt am Ende heißt es, 5 Jahre gibt die Bahn jetzt Garantie, dass dann nicht wieder gebaut werden muss. Eigentlich ist es ja schade, dass wir uns daran orientieren müssen, dass Menschen aus unserem Land gut nach Hamburg oder Berlin pendeln können. Letztendlich geht es aber leider nicht anders. Die Gehälter in den beiden eben genannten Städten sind halt einfach so, dass es sich durchaus noch lohnt, also auch unerwarteterweise bei den aktuellen Spritpreisen, dass man sich auf dem Weg nach Hamburg oder Berlin macht und da sein Geld verdient, ne? Weil das Leben bei uns zwar schon noch günstiger ist, wobei man auch sagen muss, Wohnen ist ja auch so ein Thema. Jetzt bei mir im Binnen-Mecklenburg-Vorpommern vielleicht nicht, aber wenn wir an die Küste gehen, da ist auch so ein leichter Sylt-Effekt schon wahrnehmbar, ne? Also die sich leisten können, kaufen Eigentumswohnungen, Häuser, was auch immer an urlaubsstarken Regionen. Und die Menschen, die aber dann ja an diesen Gästen Geld verdienen sollen, können sich es gar nicht mehr leisten, in diesem Urlaubsort eine Wohnung zu beziehen und dann geht es wieder los. Dann müssen die weiter wegziehen, müssen wieder in den Ort pendeln. Das sind meistens Regionen wie der Darß, wo jetzt nicht große Verkehrsinfrastruktur besteht. Und dann bin ich wieder aufs Auto angewiesen und das bei den aktuellen Spritpreisen ist halt ja so ein gewisser Teufelskreis.
Ja, und es geht ja auch einfach Identität verloren. Also wenn man am Ende dann Gemeinden hat, in denen es quasi keine Bevölkerung mehr gibt, sondern nur noch Gäste, das funktioniert ja auch auf Dauer nicht. Es muss ja möglich sein, dass die Gastgeber im selben Ort wohnen wie die Gäste. Das muss schon der politische Anspruch sein.
Und da sind wir ja als Mecklenburg-Vorpommern, also ehemalige DDR, noch ein bisschen gebrandmarkt. Das ist ja genau das, was halt nach der Wende passiert ist. Ne? Also hier kamen ja ganz viele Investoren, wenn man sie so nennen möchte, hierher. Und wenn man auch mal schaut, Immobilien, viele Immobilien sind in der Hand von Investoren aus dem Ruhrgebiet, aus Hamburg, sonst wo. Die lassen sich halt hier nur blicken, wenn es wirklich Not tut. Und da ist es auch egal, ob die Gebäude verfallen und dann wieder die arme Gemeinde für die Verkehrssicherung sorgen muss. Das ist einfach nur Spekulationsobjekt, ne? Das ist ja in Mecklenburg oder auch Wirtschaft, du hast es angesprochen, Landwirtschaft, wenn man das weiter liest, bei uns ist die Quote, also die Pachtquote, also das Land, was die Landwirte pachten müssen, am höchsten im Bundesvergleich. Ne? Also wir sind ein Land, was sich durch Tourismus und Landwirtschaft auszeichnet, so würde ich es nennen oder bewerten. Und unsere armen Bauern müssen, das meiste Land gehört nicht mal ihnen, sondern müssen sich teuer pachten. Und auch da gibt es auch Studien zu, das Pachtland gehört teilweise Autohäusern, also ganz krude Verzwickungen.
Ja gut, das ist alles die Nachwendezeit, wo das schnell auf den Markt gebracht worden ist und ja, im Grunde keiner die Möglichkeit hatte, das vor Ort zu erwerben und dann sind die Investoren gekommen. Das ist ja ein Strukturproblem, was Richtig. Weiterhin vorherrscht. Und was, glaube ich, auch was mit den Menschen macht, vom Empfinden her, wenn mir nichts gehört in meinem eigenen Ort, das ist eine andere Gesellschaft als eine Gesellschaft von Eigentümern, weil Eigentum schafft ja auch immer Verbindungen zum Ort.
Richtig. Auch die Eigentumsquote natürlich an Eigenheim ist natürlich bei uns auch nicht besonders groß. Ne? Also viele Menschen, aber das ist ja auch ein EU, Vergleichsproblem. Also in Deutschland ist ja wirklich die Eigentumsquote bei Wohneigentum sehr gering. Ne? Also
ja, und das verstehe ich immer bei linken Politikern nicht. Die machen immer nur das Thema auf günstige Mieten, günstige Mieten, günstige Mieten, aber reden nie darüber, dass auch der normale Arbeiter, der Durchschnittsbürger sozusagen die Möglichkeit haben muss, Eigentum zu erwerben. Also Wohneigentum, das ist ja nicht einfach nur eine Wertanlage, sondern das schafft ja auch einfach Freiheit und ist total wichtig für eine Gesellschaft. Und in Deutschland, wir haben eine sehr niedrige Wohneigentumsquote. Und wenn man sich die genau anguckt, nach Stadt und Land aufgeteilt, dann gibt es auch Bereiche in Deutschland, da sind wir unter einem Drittel Eigentumsquote. Das ist eigentlich ein riesiger politischer Missstand, aber wird nie adressiert, sondern es wird immer nur an dem Thema gearbeitet, wie kann ich die größte Wählergruppe, nämlich die Mieter in diesem Land, unterstützen. Aber eigentlich muss das Thema sein, wie mache ich aus Mietern Eigentümer?
Auch die Förderpolitik ist da natürlich ein bisschen kontraproduktiv. Also ich bin froh, dass wir bei mir in der Kleinstadt jetzt so ein großes Wohnbauprojekt haben. Also das ist jetzt in der ersten Bauabschnitt. Wären das 21 Wohnungen und dann geplant nochmal das gleiche hinterher. Ich bin auch Bau- und Umweltausschussvorsitzender bei mir in der Kleinstadt. Da musste ich letztens halt so ein bisschen Kritik erfahren für Sachen, wofür ich gar nichts konnte, weil das wir im Bauausschuss ja auch gar nicht bewerten. Und zwar ist dieses Wohnbauprojekt mit den 21 Wohnungen in wirklich angenehmer Lage an unserer alten Elde gelegen. Das ist vornehmlich für sozialen Wohnungsbau. Ne? Und wir haben aber auch in unserer Stadt noch witzigerweise, wir haben noch ganz viele sozialistische Wohnungsbau aus DDR-Zeiten, 60er, 70er Jahre. Das ist natürlich kein attraktiver Wohnraum mehr, ne? Aber das könnte man ja ertüchtigen zu sozialen Wohnraum. Also kurzum, die Menschen, die auch ein bisschen mehr Geld ausgeben würden für eine angenehmere Wohnung, die finden das gar nicht. Also 3 bis 4 Zimmerwohnungen ist in meiner kleinen Stadt richtige Mangelware. Und da werden dann Mieten aufgerufen, wo man sagt, für den Preis zahlt hier der Nachbar sein Eigenheim ab. Und das rechnet sich ja auch auf die Dauer nicht. Ne? Wenn ich mein Leben lang Miete zahle, habe ich am Ende ja nichts davon.
Ja, doch, das rechnet sich für einen, nämlich den Vermieter Investmentgesellschaft oder dem Rentenfonds, der das irgendwann nach der Wende günstig aufgekauft hat.
Für den rechnet sich, da hast du vollkommen recht. Aber der Fokus geht ja auf die Bevölkerung. Und da muss man einfach sagen, da muss was passieren. Ne? Auch bauen, der Bauturbo in MV hört sich gut an, geht fast in die Richtung Konnexitätsprinzip. Da macht die Landesregierung hier ein tolles Gesetz, lässt die Verwaltung aber komplett alleine in der Umsetzung. Und dann ist das auch noch so, dann macht man da noch Druck unter dem Kessel, dass man sagt, ja, also wenn einer jetzt gemäß Baugesetzbuch den Bauturbo anwenden möchte, also ein potenzieller Bauherr, Bauherrin, dann muss das Ganze in 3 Monaten beschieden werden. Ne? Und ich weiß nicht, wie es woanders aussieht, aber bei uns tagen die Gremien ja im Normalfall nur alle 2 Monate. Und bis dahin muss alles geklärt sein. Ne? Also Umweltverträglichkeit, es gibt ja auch noch, ob jemand anderes aus vor DDR-Zeiten, vor Kaiserzeiten, wie auch immer, Anspruch auf das Land hat und so weiter. Das muss alles geprüft werden binnen 3 Monaten. Und da lässt das Land halt in der Ausführung die Gemeinden, Kreise und so weiter vollkommen allein. Ne? Also da wird dann wieder ein schönes Gesetz geschaffen. Da wird auch eine tolle Pressemitteilung gemacht und eine Pressekonferenz. Was haben wir nicht Tolles getan? Aber die Umsetzung offen gelassen und am Ende den Zorn der Bevölkerung, wenn es dann doch nicht klappt, muss der Mitarbeiter in der Verwaltung der Gemeinde ertragen.
Das ist halt, glaube ich, das große Problem, was wir überall erleben, dass in Landesregierungen genauso wie in Berlin einfach die Wirklichkeit von vor Ort keine Rolle mehr spielt. Also es geht immer nur um die nächste Schlagzeile, das nächste lustige TikTok-Video. Da habe ich auch gehört, in Mecklenburg-Vorpommern geben da wohl manche Spitzenpolitiker sehr viel Geld aus für solche Themen. Es geht aber gar nicht darum, dass das alles praxistauglich ist und dass da was weggeschafft wird von Problemen, sondern es geht immer nur um die Schlagzeile, ich habe da was getan, um das Bauen zu beschleunigen, ob das am Ende funktioniert, wer das umsetzt, wer der arme Sachbearbeiter ist, der damit zurechtkommen muss, das interessiert irgendwie nicht. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass eben aktive Kommunalpolitiker auch antreten zur Landtagswahl. Und da sind wir Freien Wähler ja immer sehr stark dabei, dass wir genau diese Menschen auf unsere Listen bringen, dass eben die Praktiker kandidieren und nicht die Theoretiker. Und deswegen finde ich total wichtig, dass ihr solche Themen seht und dass ihr die jetzt auch in die Landtagswahl einbringt.
Die Kunst ist natürlich, dass auch zum einen sind das ja auch teilweise wirklich komplexe Themen, das auch dem Bürger näher zu bringen, dass es Sinn macht, sich damit zu befassen und auch Wahlprogramme und so weiter dann doch mal durchzuschauen, was man da eigentlich wählt. Schau mal fix die Prognosen an. Aber bei uns sind die Ränder links und rechts, wenn die es alle in den Landtag schaffen, dann haben wir auf den Rändern quasi mehr Prozente als in der Mitte der politischen Gesellschaft. Das haben sie ja egal, welcher Rand, ob der rechte oder der linke, Das haben sie ja alle gleich. Im Ansprechen von Problemen sind sie ganz groß. Ne, man muss da mehr investieren, man muss dafür mehr Geld ausgeben, man muss dafür mehr ausgeben. Besonders die Linke weiß ja sehr gut, wie man Geld ausgeben kann. Wo das Geld dann aber am Ende herkommt, das kann keiner sagen. Und man muss sich einige Sachen auch leisten wollen und können. Ne? Also wir haben in Mecklenburg-Vorpommern noch ein Landgestüt.
Hört sich spannend an.
Ja, also mein Onkel ist Hufschmied, ich habe auch für Pferde was übrig, keine Frage. Frage ist aber, ob man das als Land sich gönnen muss und kann, wenn man da so zwischen 3 und 4 Millionen jährlich drin versenkt. Dann an anderer Stelle aber zum Beispiel mit Mehrheit der Regierungsparteien im Landtag entscheidet, wir finanzieren eben nicht den Führerschein für Feuerwehrleute und Hilfsorganisationen mit. Wir geben da keinen Obolus dazu, weil wir haben ja schon bei den Fahrzeugen und bei den Gerätehäusern was dazugegeben. Deswegen muss ja auch irgendwann mal Schluss sein. Ne? Also das sind halt so Sachen, also auch hinterfragen, ist das Geld an der Stelle, wo es für es ausgegeben wird? Und wir sind, das ist ja leider das Glück der aktuellen Regierungsparteien, wir sind ja durch das Sondervermögen des Bundes in einem Jahr, wo man aus dem Vollen schöpfen kann noch. Mal sehen, wie das nächstes Jahr aussieht. Man muss langfristig sehen. Natürlich ist es schöner, wenn man spontan Erfolge sieht, aber langfristig weiß ich nicht. Und wir haben es ja in Studien schon bemerkt, ob diese ganzen Investitionen, aktuell wie sie genannt werden, am Ende überhaupt Investitionen sind oder einfach nur Konsum.
Und im Grunde die Fortsetzung der bisherigen Politik, die man auf die Art und Weise dann finanziert. Wenn man wirklich will, dass das Geld vor Ort ankommt, dann sollte man eben nicht irgendwelche Programme auflegen, wo man sich aufwendig bewerben muss mit irgendeinem Projekt und nach der Projektlaufzeit ist dann sowieso wieder Schluss, sondern dann muss man eben an die Struktur ran. Wir hatten das ja gesagt, Thema Konnexität. Das würde Handlungsspielräume vor Ort ermöglichen und dann wird das Geld auch richtig investiert werden. Solange es immer nur darum geht, dass ein Spitzenpolitiker einen Pappcheck überreicht für irgendein Projekt, was dann 2 Jahre da ist und danach nicht mehr, das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht auf Dauer gedacht. Nicht auf Dauer gedacht ist vielleicht auch das richtige Stichwort. Diese Landesregierung, die ihr da gerade habt, das mag man ja außerhalb eures Landes in manchen Teilen Deutschlands gar nicht glauben. Ihr habt eine rot-rote Regierung. Das ist ja wohl auch kein Modell, was sich fortsetzen wird, oder?
Das wäre in unserem Interesse, dass sich das eben nicht fortsetzt. Also allein um eines der großen Wahlversprechen von Frau Oldenburg, unserer Bildungsministerin, mal zu hinterfragen, das, was vor 5 Jahren kam. Ich habe damals auch im Abgeordnetenwatch ihr die Frage gestellt, wie sie dann unsere, also ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich selber bin keiner, wie schon erwähnt, aber meine Mutter, meine Großmutter, der Mann von meiner Mutter ist Schulleiter. Also da bin ich schon ganz gut informiert, wie es so aussieht. Und zwar war es ja früher so, dass wir angestellte Lehrer hatten. Und meine Mutter und ihr Mann sind halt noch angestellte Lehrer und Schulleiter. Und dann hat man erkannt, oh, Lehrer werden knapp in MV. Man hat dann verbeamtet, sodass man in MV eigentlich als Lehrer mittlerweile gut verdient. Ja, das ist aber natürlich irgendwo ungerecht, dass dann halt die 40 Dienstjahre beispielsweise haben, netto mit einem Tausender weniger nach Hause gehen. Aber das hat die linke Bildungsministerin leider nicht geschafft. Was aber, das finde ich, fast noch das größere Problem ist, dass halt die andere rote Farbe da gefühlt seit der Wende immer in der Führung war. Da haben sich so Strukturen angebaut, da würden andere sagen, das ist doch mega Klüngelei. Aber wenn man die Probanden dann fragt, dann ist das für die ganz normal. Ne? Also da gibt es Geschichten, dass halt Kreistage auf Höfen getagt haben, die einem Mann von einer Landtagsabgeordneten gehören und dafür aber 7.000 Euro pro Sitzung gezahlt wurden, weil man meinte, während Corona wäre das der einzige Ort im gesamten Kreis, an dem man eine Kreistagssitzung abhalten könnte. Also diese Klüngelei und Vetternwirtschaft, die ist so in Mark übergegangen hier in unserem Land, dass einige das schon gar nicht mehr schlimm finden. Und das ist wirklich bedrohlich. Das ist halt nur ein Beispiel. Ne? Da gab es irgendwer anders, der hat eine Druckervermietungsfirma, die natürlich für ein Landesamt die Drucker komplett überteuert vermietet und so weiter. Also wenn man das alles aufarbeiten wollte, hätte man schon lange zu tun.
Das ist immer diese Problematik, wenn die einen zu lange dran sind und die Opposition auch nicht so genau hinschaut, dann entwickeln sich so Strukturen. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich was ändern könnte, ist, wenn da sich auch was an der Regierung mal ändert und man auch mal einen echten Wechsel erlebt und nicht nur einen Wahlkampf darum, wer wird der Koalitionspartner der Regierungspartei. Von daher, ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr da bei der Landtagswahl ja wirklich einen Politikwechsel in Mecklenburg-Vorpommern hinbekommt. Und du hast es ja auch gesagt, die Ränder sind inzwischen stärker als die politische Mitte. Das kann ja so auch nicht bleiben. Das ist ja auch nicht so, weil die Menschen so ticken. Ich glaube nicht, dass Mecklenburg-Vorpommern ein Land voller Extremisten ist, sondern das ist ja die pure Verzweiflung bei ganz vielen Menschen, die eigentlich komplett normal mittig aufgestellt sind, aber die einfach merken, dass sich politisch nichts ändert. Und dann tun die sowas in der Wahlurne, aber das müssten sie ja nicht. Deswegen ist es, glaube ich, einfach total wichtig, dass man uns Freie Wähler in Mecklenburg-Vorpommern noch stärker wahrnimmt und wir diese Menschen abholen können.
vor allem der Gedanke, wie du es ja auch schon sagtest, der freien Wähler, dass wir auch frei sind, weil wir frei entscheiden. Das, was in Westmecklenburg sinnvoll sein kann, muss in Ueckermünde noch nicht angebracht sein. Da braucht man halt das Bottom-up- und Top-Down-Prinzip. Ich bin immer eher so von unten nach oben. So muss das Ganze aufwachsen und das ist ja auch quasi unser Naturell als freie Wähler, dass wir aus den Gemeindevertretungen, Stadtvertretungen, Kreistagen bis in die, hoffentlich irgendwann auch mal in den Landtag, dass sich das da stringent durchsetzt. Hier sind ja teilweise das, was Bundespolitik macht, wird dann von der gleichen Partei auf Landesebene konterkariert und umgekehrt. Also Stringenz im politischen Handeln bin ich auch immer sehr für.
Und am Ende kennt sich keiner mehr aus. Das ist ja leider das Problem. Sag mal, wenn ich jetzt aus Mecklenburg-Vorpommern käme und uns gerade zuhören würde, ich kann natürlich nicht sprechen und zuhören gleichzeitig. Wie sieht's denn aus bei den Freien Wählern? Kann ich mich da noch engagieren oder ist sozusagen die Tür schon zu, das Team steht? Oder ist da noch die Möglichkeit, dass ich sage, jetzt will ich aktiv werden, ich will was Positives fürs Land bewegen? Und wenn das so ist, ja, was muss ich tun?
Ja, aktiv werden ist natürlich immer gut. Also, was steht für unsere Landtagswahl, ist die Landesliste. Also, da haben wir schon letztes Jahr Fakten geschaffen. Aber wir haben 36 Wahlkreise zu beschicken und da ist auf jeden Fall hier und da noch was möglich. Ne? Also, es sind noch nicht alle Wahlkreise besetzt. Davor kann man sich auch einbringen, auch wenn das denn schnell gehen muss, kriegen wir das schon hin. Und ansonsten ist ja nach der Wahl, vor der Wahl, wir sind jetzt so Halbzeit, was die Kommunalwahlperiode angeht. Auch da in anderthalb Jahren muss man dann schon wieder an die nächste Wahl für die Stadt- und Gemeindevertretung und für den Kreistag denken. Wenn man das Ziel, was ich sagte, verfolgt, dass man von unten heraus was ändern will, ist das natürlich, kann man damit nie früh genug anfangen und braucht aber auch gleichzeitig eine Perspektive und einen langen Atem.
Ja, absolut. Kommunalpolitik ist das Bohren dickster Bretter, aber es lohnt sich auch. Und ich glaube, ja, das gibt auch ein Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn man zu Hause sitzt und sich aufregt. Ich habe früher immer gesagt, den Fernseher anschreien, aber ich glaube, die meisten haben gar keinen Fernseher mehr, sondern die schreien das Tablet an. Das verändert ja nichts im Land, sondern selber tätig werden, das ist, glaube ich, das Wichtige. Deswegen auch mein Appell an jeden, der zuhört und glaubt, Mecklenburg-Vorpommern könnte noch ein paar fleißige Freie Wähler brauchen. Meldet euch bei uns, meldet euch beim Karl, damit es da noch stärker losgehen kann. Das würde ich mir wirklich sehr wünschen. Karl, wir sind schon am Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich sage das immer zu meinen Gästen, es ist absolut nicht so, dass du nie wiederkommen darfst, sondern eher gewünscht, dass wenn sich was Neues entwickelt, dass wir wieder ins Gespräch kommen. Das wäre ganz toll, wenn es in Mecklenburg-Vorpommern ein großes Thema gibt, was wir mal gemeinsam besprechen wollen, dass du wieder in den Podcast kommst. Und natürlich vielen Dank für deine Zeit, dass du heute da warst. Und allen am Gerät draußen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, ich sage auch vielen Dank. Dankeschön.